Wenn ein Name von außerhalb ins Gedicht eingeführt wird, woher kommt er dann und was führt er mit? Bringen Namen Licht, bringen sie Leichtigkeit oder schaffen sie schattige Stellen, an denen der Leser für einen Moment ausruhen kann? Und was hält die Namen, sind sie einmal genannt, im Gedicht? Nicht jeder Name steht fest. Mit einem unsicheren Namen kann ein ganzer Vers auftauchen und wieder verloren gehen. Auf dem Papier zumindest. Vor den Augen des Lesers aber, in seiner Erinnerung, wird er sich behaupten. So ging es mir, als ich einmal nach langer Zeit wieder Paul Celans Nachlassband Schneepart aufschlug und im Gedicht und Kraft und Schmerz einen einzeln dastehenden Vers vermisste. Dein Typhus, Tanja. Ich verglich die Einzelausgabe mit den gesammelten Werken. Nichts. Dass ich den Vers nicht halluziniert hatte, ging mir auf, als ich das Faksimile der Handschrift zu Rate zog. Da stand Dein Typhus, Tanja, so wie ich mich erinnerte. Paul Celan hat in seinem Manuskript zunächst diesen Vers, dann in einem anderen, statt des Verses, das gesamte Gedicht gestrichen. Keine leichte Entscheidung für die Herausgeber. Und erst in der kommentierten Ausgabe der sämtlichen Gedichte steht Dein Typhus, Tanja, an seinem Ort, als wäre der Vers nie verschwunden gewesen. Man hätte konsequent das ganze Gedicht wieder zum Verschwinden bringen müssen. Andere Namen gibt es, an deren Platz in einem Gedicht nicht zu zweifeln ist, die aber in sich selbst fragil sind. Als Wörter stimmen sie mit keinem bekannten Namen überein, ihre Gestalt oder ihr Klang ist mit einem Namen lediglich verwandt, und trotzdem können sie nichts anderes als Namen sein. Kastrup heißt es in Paul Celans Gedicht Stahlschüssiger Seestein, Kastrup mit C am Anfang und U. Die Palmfahne jetzt in Kastrup, ein metallischer Vortrupp des nächsten Urjahrhunderts. Weder der eine Ortsname noch der andere, weder Kastrup mit K bei Kopenhagen, noch das bis 1926 selbstständige Kastrop mit O im Ruhrgebiet. Im Fall von Stahlschüssiger Seestein sind die Textzeugen nicht sehr ergiebig. Es liegt nur eine Fassung sowie eine Reinschrift vor, und an Kastrup hat Paul Celan, als der Band Schneepart in den Druck ging, nichts mehr korrigieren können. Im folgenden Gedicht, bei dem ich mich eine Weile aufhalten möchte, sieht es, was den fragilen Namen angeht, für den Herausgeber auf den ersten Blick einfacher aus als bei Kastrup. Folgen wir den Zeugnissen seiner Entstehung und kreisen das namenähnliche Wort oder den namenähnlichen Namen auf dem Weg zur Schlussfassung von Entteufelter Nu ein wenig ein. Zunächst das Gedicht, wie es bis zur Edition der kommentierten sämtlichen Gedichte in allen maßgeblichen Ausgaben zu finden ist. Entteufelter Nu, alle Winde, die Gewalten, ernüchtert, nähen den Lungenstich zu, das Blut stürzt in sich zurück. In Böcklemünd, über die vordere, die Leichtschrift, auch über dich, tieferer Mitbruderbuchstab, eilt unendlichkeitsheer der Hammerglanz hin. Um auf die Spur von Böcklemünd zu kommen, erweist sich ein Arbeitsheft als hilfreich, von den Nachlassbearbeitern mit der Siegle Römisch 1, Arabisch 17 versehen, das Paul Celan im September 1966 wohl auf einer Reise von Paris ins Rheinland mitgenommen hat. Auf Blatt 3 findet sich die Notiz Böcklemünd, Friedhof. Auf Blatt 5 unter dem Vermerk I. Böcklemünd, wobei I für Celan als Markierung für Idee, für Ansatz, für möglicherweise verwendbares Material steht, folgt der auf den 10. September datierte Entwurf zu einem Gedicht, dem Celan dann anscheinend nicht weiter nachgegangen ist. Auf Blatt 8 ein Eintrag: Das schlanke Getue des Todes in Bocklemünd. Auf der Rückseite dieses Blattes ein Manuskript des Gedichts Weißgeräusche. Und auf Blatt 9 noch einmal: Das nicht immer gedämpfte Getue des Todes in Bocklemünd. Hier korrigiert aus Böcklemünd. Ein bloßer Schreibfehler, eine Müdigkeit. Aber, wie sich erweisen wird, offenbar eine Klangverführung, der nicht nur Celan, sondern auch spätere Herausgeber haben nachgeben müssen. Was hinsichtlich der Arbeit an Gedichten weiter mit dem Arbeitsheft Römisch 1, Arabisch 17 geschehen ist, weiß ich nicht. So bleibt es eine Vermutung, Paul Celan habe es nicht mit in die Klinik genommen, wo am 28. Februar 1967, mehr als 5 Monate nach der Rheinlandreise, das Gedicht Entteufelter Nu entsteht. Und dort behauptet sich der Umlaut gegen das O, behauptet sich das Ö mit einer Energie, das noch im Kommentar der Tübinger Celan-Ausgabe zu lesen steht: Böcklemünd, Stadtteil von Köln. Ein Name, der keiner ist und zugleich nichts anderes sein kann als ein Name. Von Böcklemünd geht eine leichte Verunsicherung aus. Es strahlt in das übrige Gedicht hinein. Unwillkürlich suche ich nach einem Halt. Halte unter den Wörtern Ausschau nach einem zweiten Namen. Ich finde, nicht des Dastehens großer Anfangsbuchstab, aber dich, tieferer Mitbruder Buchstab. Finde im Entteufelter zunächst den Teufel. Und ich finde den Nu. Entteufelter Nu. Mir ist, was hier als Subjekt gesetzt, vielleicht als Gegenüber angesprochen wird, nur als Bestandteil der Wendung im Nu geläufig, im Handumdrehen. Ein Augenblick zwischen zwei Momenten, die zu rasch aufeinander folgen, als dass ein dreisilbiges Wort wie Augenblick Raum zwischen ihnen hätte. Dieser Nu zeigt eine Verwandlung an, die sich mit bloßem Auge nicht nachvollziehen lässt. Das Umschlagen von einem in einen völlig anderen Zustand. Dass er nun seiner Redewendung ledig dasteht, bringt mich zum Innehalten. Ich halte diesen für gewöhnlich unbemerkt an mir vorübergleitenden Nu mit dem Auge fest. Dann streife ich auf der Suche nach dem Nu durch Celans Werk, finde ihn an 2 Stellen in den zu Lebzeiten nicht veröffentlichten Gedichten Und wer sich nicht hat, sowie abgewandelt in ein Teil, finde ihn daraufhin in Celans Übertragungen, in Ossip Mandelstams Tristia etwa, in Arthur Rimbauds Das trunkene Schiff, bei Emily Dickinson und mehrfach bei Giuseppe Ungaretti. Ich will mich nicht bei dem im Grunde amüsanten Rezensentenvorwurf aufhalten, Paul Celan setze den Nu in seinen Ungaretti-Übertragungen viel zu häufig. Amüsant insofern, als damit einem Dichter über dessen weit ausladenden, tiefgreifenden Wortschatz die Kritiker gerne jammern, einmal eine Wortschatzreduzierung vorgehalten wird. Was mich aufmerken lässt, ist das jeweilige Umfeld, in dem der Nu in Celans Gedichtübertragungen erscheint. Bei Ungaretti, etwa in der ersten Strophe des Gedichts Von einer Toten, die mir lieb ward, da ich von ihr sprechen hörte, der Tod verliert sich aus unserem stummen Blick und das Ungestüm unserer Qual legt sich für einen Nu. Durch die stille Stube kommst du selig geschritten. In Dichters Geheimnis. Ich habe die Nacht zur Freundin, nur sie, die ich mit ihr durchmessen kann, immer, von Nu zu Nu. Es sind unvergebliche Stunden. eine Zeit, die mein Herzschlag durchsagt, wie es mir gefällt, ablenkungslos. In letzte Chöre für das verheißene Land. Jahre, Jahrhunderte hin, jeden Nu das noch am Leben sein als Überraschung, das immer und immer dahin des Lebens, Geschenke so unverhofft wie Pein, im unaufhörlichen Wirbel all des vergeblichen Wechsels. Und, um nur ein zweites Beispiel der vielen möglichen aus diesem Zyklus anzuführen, die Reise hielt sie auch unendlich vor, sie währte keinen Nu. Und der Tod ist schon zur Stelle, kurz davor. Ein Augenblick, unterbrochen. Kein Leben, irdisch, dauert über ihn hinaus. Dazu die letzte Strophe von Dickinsons »Der Tod, da ich nicht halten konnte«. Jahrhunderte seither, doch keins war länger als der Nu, da ich mir sagt, wir halten ja auf Ewigkeiten zu. Als würden wir Zeugen eines Zwiegesprächs zwischen zwei Gedichten, zwischen den Strophen von Ungaretti und Dickinson, und mehr noch, als sei in Paul Celans Gedicht ein Echo zu hören. Entteufelter Nu, alle Winde. Die Gewalten, ernüchtert, nähen den Lungenstich zu. Wir merken jetzt, beim Nu handelt es sich bestimmt nicht mehr um ein anderes Wort für Augenblick oder Moment. Er hat seinen Platz dort, wo er in eine Spannung zum Immer tritt. Weder der eine noch das andere ließe sich auf einer Zeitachse eintragen. Paul Celan setzt den Nu, wo auch der Tod erscheint, der die blitzschnelle, unumkehrbare Verwandlung von einem Zustand in einen anderen bewirkt. So wirkt er aus den Übertragungen in Celans Gedicht hinein, und er führt etwas mit. Der Nu hat seinen Auftritt, er ist von einem Synonym für Augenblick zu einem Namen geworden. Das schlanke Getue des Todes in Bocklemünd. Und ich habe hier von Aurora sprechen wollen, von Heilsversprechen für den Menschen der Zukunft, von Jakob Böhme, dem Schuhmacher aus Görlitz, der um seiner Gesichte, um seiner Morgenröte im Aufgang willen, unendliche Kämpfe hat ausfechten müssen, und von Novalis, dem Studenten an der Bergakademie Freiberg und Salinenassessor, der das kommende Licht Böhmes aufnahm und unter die Menschen seiner Zeit tragen wollte, wirst überschwänglich Wesen finden und Jakob Böhmen wiedersehen. Vom Kreuzer Aurora habe ich sprechen wollen, vom Anbruch einer neuen Gesellschaft und den damit verbundenen Hoffnungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, hinunter bis zum Aurora-Bausatz Anfang der 90er Jahre in Thomas Klings zweiter Petersburger Hängung. Vom Individualkommunismus eines Karl Friedrich Klaus aus Annaberg-Buchholz auch, der auf seinen Aurora-Blättern die Utopien der vergangenen Jahrhunderte noch einmal zusammenzwingt, sie behutsam, doch mit aller Wucht nebeneinander stellt, Lenin und Marx und Jakob Böhme. Stattdessen spreche ich von konkreten Orten und Figuren, die in Gedichten mitunter keine festen Namen tragen. Und wir bewegen uns, daran lässt sich kaum zweifeln, keineswegs auf frohe Zukunftsgesänge zu, sondern nähern uns Schritt für Schritt, hätte die Formulierung nicht etwas Despektierliches, dem Röcheln. Heilung, gar Heil, kann nicht versprochen werden.